Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern zu können. Geht's Ihnen gut? Ich meine, so richtig gut. Ja. Sind all Ihre Lebensbereiche im grünen Bereich? Sind Sie zufrieden mit sich selbst, mit den anderen, mit den Umständen, mit Gott? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere Ihnen. Genießen Sie diese Segenszeit, wenn Sie sie gerade so erleben. Solche Segenszeiten halten ja in der Regel nicht unendlich. Irgendwann gehen sie zu Ende und dann folgt wieder mal so eine Wüstenzeit, die wahrscheinlich auch jeder von uns kennt. Eine Zeit, in der eben nicht mehr alles so rund läuft, in der nicht mehr alles im grünen Bereich ist, in der wir nicht mehr zufrieden sind mit uns, mit den anderen, mit den Umständen und manchmal auch nicht mehr mit Gott. Von Wüstenzeiten und Segenszeiten handelt auch der heutige Predigttext. Er steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, die Verse 22 bis 27. Ich lese diesen Abschnitt nach der Guten Nachricht Bibel. Da heißt es: Mose führte das Volk vom Schilfmeer aus in die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten die Israeliten durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gibt. Aber sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb hatte der Ort auch den Namen Mara, Bitterwasser, erhalten. Die Leute von Israel rotteten sich gegen Mose zusammen und murrten: Was sollen wir trinken? Mose schrie zum Herrn um Hilfe. Und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf Mose in das Wasser, da konnten sie es trinken. An diesem Ort gab Gott dem Volk Gesetze und stellte seinen Gehorsam auf die Probe. Er sagte zu den Leuten von Israel: Achtet genau auf das, was ich, euer Gott, euch sage, und handelt danach. Befolgt alle meine Anordnungen und Gebote und tut, was ich für recht erklärt habe, dann werde ich euch keine von den Krankheiten schicken, mit denen ich die Ägypter geplagt habe. Ich, der Herr, bin euer Arzt. Das Volk zog weiter in die Oase Elim und schlug dort sein Lager auf. Es gab in Elim 12 Quellen und 70 Palmen. Soweit dieser Text. Die Wüste ist für uns Menschen kein wirklich lebensfreundlicher Raum. Da gibt es weder zu essen noch zu trinken. Dafür ist man permanent der glühenden Hitze am Tag ausgeliefert und der eisigen Kälte in der Nacht. Die Wüste kann also nicht das Ziel sein, an das Gott sein Volk bringen möchte. Sie ist nicht das verheißene Land, sondern allenfalls eine Durchgangsstation für Gottes Volk, wenn auch eine wichtige, vielleicht sogar eine unverzichtbare Zeit. Denn am Ende wird diese Wüstenzeit für Israel zur Segenszeit. Das mag uns Mut machen für die Wüstenzeiten in unserem Leben. Und deshalb das Thema: Wüstenzeiten als Segenszeiten. In dem Text, den ich eben gelesen habe, durchlebt Israel 3 Stationen und die schauen wir uns jetzt mal an. Die erste Station: kein Wasser. Als sie losziehen, haben sie noch das Loblied des Mose auf den Lippen und den Untergang des Pharaos samt seines Heeres vor Augen. In einer beispiellosen Aktion hatte Gott sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit. Er hatte das Meer vor ihnen geteilt und das Volk Israel trockenen Fußes hindurch gerettet, während die Verfolger erbärmlich in den Fluten ertranken. Israel ist in Feierlaune. Kennen Sie das? Dann singen Sie einfach mal mit. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Macht. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Und so weiter, genau. Das könnten wir jetzt eine Weile singen. Ja, das kennen wir auch. Aus voller Kehle und mit voller Überzeugung preisen wir den allmächtigen Gott, der bei uns ist, der für uns ist, der mit uns ist. Wer will uns noch aufhalten, wenn Gott auf unserer Seite steht? Die Israeliten sind in Hochstimmung. Wow, Gott hat uns gerettet. Die Sklaverei liegt hinter uns und das verheißene Land, das gelobte Land liegt vor uns. Das Traumland, das Land, in dem Milch und Honig fließen, in dem es alles gibt, was wir als Volk brauchen. Genug zu essen, Freiheit, ein gutes Miteinander, Frieden, Hoffnung. Das, was wir Menschen uns alles erträumen. Auf Gottes Volk wartet eine fantastische Zukunft. In dieser Situation befindet sich Gottes Volk und auch die Wüste Schur, in das Volk hineinwandert, kann dieser euphorischen Stimmung zunächst nichts anhaben. Wir schaffen das. In der Allianz mit Gott hält sich Gottes Volk für unüberwindbar. Es dauert nur 3 Tage. Da holt der quälende Durst diese begeisterten Menschen auf den nüchternen Boden der Tatsachen zurück. So schnell kann das gehen. 3 Tage wanderten die Israeliten durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. 3 Tage bei sengender Hitze, ohne Wasser, da kommt man schnell wieder zur Besinnung. In der Wüste wird Gottes Volk wieder geerdet. Die überschwängliche Begeisterung ist mit einem Schlag wieder weg. Sie hat nicht durchgetragen. Israels Traumwelt zerplatzt wie eine Seifenblase. Dabei war Gott durchaus ein fester Bestandteil dieser Traumwelt. Er hatte einen festen Platz darin und noch nicht einmal den schlechtesten. Er hatte sein Volk befreit. Zweifellos würde er auch weiterhin dafür sorgen, dass der Laden läuft. Irgendwie erwarten wir das doch auch von Gott, oder? Wenn man zu seiner Gemeinde gehört, dann hat man ihn doch sozusagen ins Boot geholt. Und wenn man sonntags den Gottesdienst besucht, hat man ja schon seinen Teil getan. Erst recht, wenn man irgendwo mitarbeitet und Zeit, Kraft und Geld ins Reich Gottes investiert. Das muss sich doch lohnen. Gott muss sich doch dafür erkenntlich zeigen. Auf diesem trügerischen Hintergrund werden die 3 Tage in der Wüste ohne Wasser zu einer von Gott geschenkten Zeit der Ernüchterung und der Enttäuschung. Die Täuschung, der sich Gottes Volk hingegeben hatte, wird aufgehoben. Sie werden enttäuscht. Enttäuschungen sind nicht immer was Schlechtes. weil sie uns die Augen neu für die Realität öffnen, für das, was tatsächlich ist. Es läuft eben nicht immer wie geschmiert, wenn man mit Gott unterwegs ist. Christsein ist kein emotionaler Dauerhöhenflug, der einen über alle Niederungen des Lebens hinweghebt. Christsein, das ist konsequente Nachfolge. Auch und gerade in den kleinen Dingen. Auch und gerade dann, wenn es im Leben nicht so gut läuft, wenn nicht alles im grünen Bereich ist, wenn uns Herausforderungen einholen, Schwierigkeiten, Anforderungen, Überforderungen. Der Weg, den Gott uns führt, ist keine Autobahn. Ich bin heute Morgen von Duisburg hierher gefahren, es war wunderbar, das Wetter war schön, die Autobahn war frei. Ich konnte so richtig gemütlich dahin tuckeln und so wünschen wir uns das Leben mit Gott ja manchmal auch. Alles ist gut, aber so ist das nicht. Der Weg, den Gott uns führt, ist eben oft steinig und steil und kurvenreich. Und dann geht es rechts oder links schon mal runter. Man muss gucken, dass man auf dem Weg bleibt. Und manchmal führt dieser Weg mitten durch die Wüste, wo es kein Wasser gibt. Es kann aber auch noch schlimmer kommen. Die zweite Situation, die Israel erlebt, bitteres Wasser. Nach 3 quälend langen Tagen scheint die Durststrecke endlich überwunden zu sein. Halleluja! Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gibt. Wow! Die Wüstenzeit ist überwunden. Jetzt geht's wieder aufwärts. Mit einem lauten Freudenschrei stürzen die Menschen zu der rettenden Quelle und trinken gierig aus dem ersehnten Wasser. Und spucken es im nächsten Augenblick angewidert wieder aus. Sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Und deshalb hieß der Ort Mara, Bitterwasser. Was für eine herbe Enttäuschung. Aber nicht nur das Wasser ist bitter, auch das, was sich im Inneren der Menschen abspielt, ist bitter. Selbst den geduldigsten und frömmsten unter den Israeliten verschlägt es die Sprache. Selbst denen, die immer noch Hoffnung haben, fällt nichts mehr ein. Denen, die eben noch gesagt haben, vertraut auf Gott, es wird alles gut. Bitteres Wasser. Bevor ich Theologie studiert habe und Pastor wurde, habe ich als Elektroingenieur gearbeitet in Stuttgart. Aber ich wollte unbedingt zurück in meine Heimat. Ich komme aus dem Allgäu, ich weiß nicht, wer schon mal dort war. Da ist es einfach schön. Also hier ist es auch schön, aber ich komme halt aus dem Allgäu. Damals habe ich mich dann bei verschiedenen Firmen beworben, gehofft, dass irgendeine Firma mich vielleicht brauchen könnte. Und dann hat mich eine Firma tatsächlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Wir haben über alles gesprochen, Arbeitsgebiet, dies und jenes, bis hin zum Gehalt. Es passte alles. Und ich hatte sozusagen schon die mündliche Zusage und ich bin völlig begeistert und happy nach Hause gefahren. Ich weiß noch in der Autofahrt, ich habe wie vorher, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Ich habe ihm gedankt dafür, dass er mich diesen wunderbaren Weg führt. Ich war überglücklich und von Herzen dankbar. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, diesen Zustand. Und bei mir dauert es nicht 3 Tage, sondern eine Woche, bis die Ernüchterung kam. Ich rief an, wie es denn nun aussehe, mit Arbeitsvertrag und allem. Dann sagte man mir, ja, wir haben uns das anders überlegt, wir stellen doch keinen ein. Ja, genau. Wuff. Da ging die Stimmung von 180 schlagartig auf Null. Ich hatte das Gefühl, ich sei mit voller Wucht gegen eine Betonwand gelaufen. So fühlte ich mich damals. Ich habe Gott nicht mehr verstanden. Erst macht er mir eine Tür weit auf und in dem Moment, als ich dabei bin, durchzulaufen, knallt er sie mir vor der Nase zu und ich habe laut geschrien, warum tust du das? Ich war sauer auf Gott, aber richtig sauer. Und ich habe ihm das auch erklärt und gesagt. Ich habe kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe Gott angeklagt, weil ich ihn nicht verstanden habe. Ich hatte ihm vertraut und er hatte mich verraten. Und vielleicht kennen Sie das auch. Enttäuscht sein von Gott. Und vielleicht sind sie es gerade im Moment. Weil sie so gehofft hatten, dass Gott ihnen an dieser oder jener Stelle hilft. Oder dass er eingreift. Oder dass er etwas tut. Oder sie hatten den Eindruck, sie sind auf dem Weg mit ihm. Und plötzlich wuppt nichts mehr. Da stehen sie mit einem Schlag in der Wüste. Und sie haben keine Ahnung mehr, wie es weitergehen soll. Und sie wissen auch nicht mehr, wie sie mit Gott umgehen sollen, weil sie können ihm eigentlich nicht mehr vertrauen so richtig. Dass Menschen sie enttäuschen, das sind sie gewohnt, das sind wir gewohnt, aber dass Gott einen enttäuscht, das ist schon hart, oder? Damit rechnen wir eigentlich nicht. Ich habe das so erlebt, in dieser Zeit, auch in anderen Situationen, aber da sehr eindrücklich. Und ich glaube, den Israeliten ging es an dieser Stelle ähnlich. Sie waren bitter enttäuscht von Gott. Da ist nach 3 Tagen endlich Wasser und es ist nicht genießbar. Was macht dieser Gott mit uns? Israel war bitter enttäuscht vor Gott, aber sie wagen es nicht, Gott direkt dafür anzuklagen, sondern dafür muss Mose herhalten. Was hast du mit uns getan? Wo hast du uns hingeführt? Wir wollen zurück nach Ägypten, an die Fleischtöpfe. War doch alles gar nicht so schlecht in Israel, nicht? In Ägypten. So ging das dann. Und ich stelle mir vor, wie es dem Mose da zumute war. 650.000 Menschen auf der einen Seite und der Mose auf der anderen und alle machen ihn verantwortlich für das, was Gott ihnen hier zumutet. Das ist schon heftig. Mose bekommt als Führer den ganzen Frust ab. Die Leute von Israel rotteten sich gegen Mose zusammen und murrten, was sollen wir trinken? Verbitterung braucht ein Ventil, sonst wird sie chronisch. Wir müssen die Enttäuschung aus unserem Herzen rauskriegen, weil sie uns sonst von innen her zerfrisst. Wenn wir damit allein bleiben und glauben, wir kriegen das irgendwie unter die Füße, dann werden wir innerlich bitter werden. Und ich glaube, es gibt mehr verbitterte Christen, als wir denken. Die nach außen hin immer schön fröhlich sind, muss man ja als Christ. Und im Herzen sieht es ganz anders aus. Aber das ist doch kein Zustand. Das ist doch nicht zum Aushalten. Verbitterung braucht ein Ventil. Sie muss nach außen und sie braucht eine Adresse. Und vielleicht verstehen wir jetzt besser, warum Mose im Hebräerbrief als der Mittler des alten Bundes bezeichnet wird. Er steht tatsächlich zwischen Gottes Volk und Gott und er vermittelt. Diesen Mittler gibt es im Neuen Testament so nicht mehr. Da ist Jesus Christus der Mittler. Aber im Alten Testament an dieser Stelle war es ein Mensch, es war Mose. Und er tut etwas, er schlägt eine Brücke zwischen Gott und seinem Volk. Und dabei macht er alles richtig. Er reagiert nicht sauer. Ja, boah, was soll ich jetzt tun? Er hätte genauso reagieren können wie die Israeliten. Du hast mir diese Aufgabe hier aufgeladen und jetzt stehe ich hier in der Wüste, weiß nicht mehr weiter. Wie kannst du nur? Mose tut etwas anderes. Er schreit auch. Er schreit sich seinen Frust von der Seele, aber auch dieser Frust hat eine Adresse. Mose schrie zum Herrn um Hilfe. Er schreit nicht das Volk an. Es reißt doch mal ein bisschen zusammen, jetzt komm, das wird schon. Nein, er schreit zu Gott. Und ich glaube, das ist in dieser Situation das einzig Richtige, was er tun kann. All das, was ihm im Herzen hin und her geht, Gott vor die Füße zu werfen sozusagen. Es ihm hinzuschreien. Schreien ist etwas Extremes und etwas Lautes. Das hört man, deshalb tun wir es manchmal nicht. Ist ja peinlich. Aber es hat auch was Befreiendes. Gott, Mose schreit zum Herrn und um Hilfe und alle bekommen es mit. Aber Gott stellt sich zu Mose. Er steht zu seinem Mittler. Er versteht ihn in seiner Not. Und er hilft ihm. Er zeigt ihm, was er tun soll. Etwas völlig Banales in dieser Situation, fast schon Komisches. Der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Jo. Das warf Mose ins Wasser. Mache ich auch manchmal, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin. Aber hier ist aber passiert was anderes. Da konnten sie es trinken. Gott vollbringt ein Wunder. Er tut etwas, was niemand erwartet hat, auch Mose nicht. Plötzlich ist das, was ungenießbar, genießbar. Gott hat die Macht, Dinge zu verändern. Und der Schrei Moses zu Gott rettet ein ganzes Volk. Und so kann Gott bittere Erfahrungen fruchtbar machen. Und er tut es, damit wir lernen, ihm zu vertrauen. Er erspart uns die bittere Erfahrung nicht. Er hebt uns nicht einfach drüber hinweg. Er macht nicht von vornherein einfach alles gut. Das würde ich mir manchmal wünschen. Es wäre angenehmer. Und manchmal müssen wir durch ganz tiefe, bittere Erfahrungen durch und unsere Not zu Gott schreien. Gott sei Dank dürfen wir das. Und Gott hört es. Und Gott führt uns durch unsere Bitterkeit hindurch, damit wir lernen, ihm zu vertrauen. Damals, als ich meine Bewerbungsphase hatte, dauerte es 4 Wochen, dann lud mich eine andere Firma zum Vorstellungsgespräch ein. Ich habe dem Abteilungsleiter damals versichert, dass ich nicht der Richtige für diesen Job bin. Ich habe ihm das glaubhaft versichert. Er hat mich trotzdem eingestellt. Warum, weiß ich nicht. Wusste ich damals nicht, im Nachhinein weiß ich es. Damals habe ich an meinem Arbeitsplatz einen neuen Arbeitskollegen bekommen, der war auch Christ. Wir haben gemeinsam einen Bibelkreis in unserem kleinen Ort in Lindenberg gestartet. Und 2 Jahre später wurde daraus die Freie Evangelische Gemeinde Lindenberg, die es bis heute gibt. Und da wusste ich, warum Gott mich diesen Weg geführt hat. Er hätte es natürlich auch anders machen können, aber er hat sich entschieden, mich so zu führen. Gott weiß schon, was er tut, auch wenn wir es nicht immer gleich verstehen. Und manchmal verstehen wir es auch gar nicht. Manches erschließt sich uns im Rückblick. Manchmal sehen wir Gottes Spur auch in schwierigen Zeiten, manchmal auch nicht. Aber wir dürfen sicher sein, den Weg, den Gott uns führt, den führt er uns ganz bewusst. Und das ist für mich das Entscheidende. Wüstenzeiten sind eben keine Zeiten, in denen Gott uns vergessen hat. Es sind keine Zeiten, in denen er überfordert ist oder uns nicht sieht. Es sind keine Zeiten, in denen wir ihm egal sind. Ich glaube, Wüstenzeiten sind Zeiten, in denen er uns noch deutlicher sieht, weil er weiß, dass wir ihn brauchen und uns vielleicht noch näher ist als in den Zeiten, in denen es uns so richtig gut geht. Gott macht bittere Erfahrungen fruchtbar, damit wir ihm vertrauen und gehorchen. An diesem Ort gab Gott dem Volk Gesetze und stellte seinen Gehorsam auf die Probe. Er sagte zu den Leuten von Israel: Achtet genau auf das, was ich, euer Gott, euch sage, und, das ist vielleicht das Wichtigste, handelt danach, lebt danach, tut, was ich sage. Befolgt alle meine Anordnungen und Gebote und tut, was ich für recht erklärt habe, dann werde ich euch keine von den Krankheiten schicken, mit denen ich die Ägypter geplagt habe. Ich, der Herr, bin euer Arzt. Akzeptieren wir, dass wir abhängig sind von Gott. Nicht wir gehen voraus und Gott segnet, was wir tun, sondern Gott gibt die Richtung vor und wir folgen ihm nach, indem wir tun, was er sagt. Und so wird Mara mit seinem bitteren Wasser zur heilsamen Erfahrung für Israel und zum großen Segen für ein ganzes Volk. Und trotzdem bleibt es eine Zwischenetappe auf dem Weg zum Ziel. Die dritte Station, vorläufiges Wasser. Das Volk zog weiter in die Oase Elim und schlug dort sein Lager auf. Es gab in Elim 12 Quellen und 70 Palmen. Was für ein Ort mitten in der Wüste. Genügend Wasser für die Durstigen, schattige Plätze für die Ausgemergelten und frisches Grün für die Augen. Das reinste Paradies. 12 Quellen und 70 Palmen, allein schon diese Zahlen drücken Vollkommenheit aus. Ein vollkommener Ort für vollkommen Erschöpfte. Gott weiß, was wir brauchen, und er gibt es uns zu seiner Zeit, zur rechten Zeit. Und vermutlich kennt jeder von uns solche vollkommenen Orte oder Zeiten, die wir schon erlebt haben, Zeiten, die wir festhalten wollen, Orte, von denen wir nicht mehr weggehen wollen, weil es einfach so gut ist, aber das Leben geht weiter. Ich habe mir dieses Jahr erlaubt, 3 Monate eine Auszeit zu nehmen und 6 Wochen von Mitte Mai bis Ende Juni bin ich mit dem Wohnmobil und mit meinem Hund durch Norwegen gereist. Es war fantastisch. Ich kann es nicht anders sagen. Das war so ein vollkommener Moment, so eine vollkommene Zeit, die von mir aus hätte ewig so weitergehen können. Aber auch diese Reise war irgendwann vorbei. Wir können diese besonderen Orte und Zeiten nicht festhalten. Das geht leider nicht. Denn diese Orte oder Zeiten sind eben nicht das Ziel. Sie sind eine Ermutigung, sie sind eine Stärkung auf dem Weg zum Ziel. Gott schenkt uns Dinge, die uns Mut machen, die uns Hoffnung schenken, die uns Entspannung schenken, die uns auftanken lassen, die uns neu ausrichten lassen, damit, nicht damit wir dort verweilen, sondern damit wir Kraft, Mut und Hoffnung haben, weiterzugehen und das Ziel tatsächlich zu erreichen. Israel erlebte eine solche Ermutigung in Elim. Gott schenkte seinem Volk mitten in der Wüste einen Ort der Erholung und der Entspannung und der Wiederherstellung. Er schenkte ihnen nach der bitteren Erfahrung in Mara wo Israel gelernt hat, dass es sich lohnt, zu Gott zu schreien und ihm zu vertrauen. Und er schenkt diesen Ort vor dem Sinai, vor dem Ort, wo er seinem Volk, mit seinem Volk einen ewigen Bund schließen und ihm die 10 Gebote geben wird. Dort schenkt Gott seinem Volk diesen Ort und diese Zeit der Ermutigung, damit sie weiter auf dem Weg zum Ziel bleiben. Und so ist Gott mit uns unterwegs bis heute. Indem er uns führt und leitet auf seinem Weg. Indem er uns beschützt, bewahrt, herausfordert und immer wieder auch an unsere Grenzen führt. Denn nur wer an seine Grenzen kommt, kann seine Grenzen überschreiten, kann neue Erfahrungen machen. Gott führt uns, indem er uns seine Liebe und Treue zeigt, aber eben auch unsere Abhängigkeit und Ohnmacht. Immer mit dem Ziel, dass wir lernen, ihm neu und mehr zu vertrauen. Elim ist der Ort, an dem Israel zurück zu Gott und damit zurück ins Leben findet. Und doch ist Elim nur ein vorläufiger Zwischenstopp, ein Ort zum Auftanken, bevor es weitergeht. Auf dem Weg ins verheißene Land, denn Israel ist noch nicht an seinem Ziel. Und wir Christen sind auch noch nicht am Ziel. Aber wir sind auf dem Weg zu einem Ort, der noch viel vollkommener ist als Elim. Möge Gott uns auf diesem Weg Glauben schenken und unser Vertrauen stärken. Möge er uns begleiten, bewahren und segnen, damit auch wir Wüstenzeiten als Segenszeiten erleben. Gott segne Sie. Amen.